Nichts als hohle Phrasen und leere Rituale, das war der Frauentag in der DDR und manchmal auch demütigend und beschämend für beide Seiten. Eigenartig, an einem Tag ist dann die Frau mal dran. Das war komisch zum 8. März in der DDR. Stimmt's, Herr Lochthofen?
Na, nicht nur. Also jetzt würde ich mal, sonst bin ich ja kritisch mit der Geschichte, aber an der Stelle auch mal einhaken. Natürlich, wenn der BGL-Vorsitzende, die meisten unserer Zuhörer wissen ja noch, dass das der Gewerkschaftsboss gewesen ist, einer Gewerkschaft, die halt ihren Namen auch zu Unrecht trug. Dann tanzte man mit den Damen und dann hat man die Begegnungen abends gehabt in Erfurt, ja, heitere Gruppen, wo man aufpassen musste, dass man nicht zu tödlich empfangen worden ist. Aber das ist natürlich Folklore drumherum, da gab es eine Sammeltasse oder eine Prämie oder andere Dinge. Insgesamt ist es aber so, wenn Sie selbst heute Deutschland anschauen, ist der Anteil der Frauen, die arbeiten, das kann viele Gründe haben, im Osten höher als im Westen. Das heißt, dass ich glaube, das ist nicht nur eine Frage von Ausbeutung und nicht nur eine Frage, dass man in der DDR keine Arbeitskräfte hatte und nur die Frauen sozusagen dahin gepresst hat an die Arbeit. Ich glaube, es hat auch was mit Menschenwürde zu tun und es gibt viele Frauen, die im Osten vor allem sagen, ich habe immer mein eigenes Geld verdient. Das heißt, ich war von diesem Mann und von welchem Mann auch immer nicht abhängig. Das ist erstmal etwas, was ich generell, sage ich mal, für die Gesellschaft beanspruche. Das heißt, egal wer, wo, was, dass der Mensch auch die Möglichkeit hat und das ist bei Frauen nach wie vor oftmals nicht der Fall, im Westen viel stärker als im Osten, dass man nicht in der Lage ist und die Umstände es verhindern, dass man selbst für sich sorgen kann. Und das finde ich erstmal eine wichtige Sache, also Menschenrecht im Prinzip. Also insofern sage ich mal, nicht nur lustig, lächerlich und abgehakt, die DDR, die hat auch etwas mit rübergebracht. Und wenn Sie schon mal zur DDR den Vergleich ziehen, ich bin ja ein großer Anhänger, ich glaube, bei der Frage, was war in der DDR besser als in der Bundesrepublik heute, da fällt einem nicht viel ein, da sagt man dann Polikliniken und Kindergärtenbetreuung war besser, also zumindest bezogen auf die Zeit. Ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Punkt, der völlig vergessen worden ist und den würde ich gerne reanimieren, das wäre ein schönes Wahlkampfthema. Der Haushaltstag. Ich fand das doch phänomenal seinerzeit, dass viele Frauen, vor allem waren es Frauen, die natürlich den Haushalt machten, dass man einen Haushaltstag bekommen hat. Und ich könnte mir das vorstellen für junge Familien, wo die Arbeit nach wie vor ungerecht verteilt ist, dass Frauen viel mehr leisten müssen. Sie müssen zum Teil arbeiten, sie müssen zum Teil aber auch die Hausarbeit machen. Sie müssen sich ja auch im Lockdown, sind sie die Verlierer, sie müssen sich mehr um die Kinder kümmern. Die Männer nehmen sich das Recht heraus, Karriere zu machen oder sich nicht um diese Dinge zu kümmern. Also an der Stelle würde ich sagen, das wäre ein echter Fortschritt. Wir brauchen immer mal solche Zeichen, dass man sagt, wieder Familien, Frauen, auch Männer, die alleinstehend sind, die beispielsweise Kinder zu versorgen haben, die bekommen zusätzlich einen freien Tag im Monat. Da würden hier alle schreien natürlich, die Wirtschaft würde schreien, das Abendland geht unter. Wir haben das jetzt erst erlebt beim Mindestlohn, nichts ist passiert hinterher, der ist noch viel zu gering, das heißt, es schmerzt noch nicht, der muss viel höher sein. An dieser Stelle würde ich sagen, gibt es wirklich auch noch zu tun und da wäre auch etwas aus der DDR, was Positives herüberzunehmen. Also da würde ich richtig Druck machen an dieser Stelle, weil Frauen sind nach wie vor benachteiligt. Jetzt müssen wir nicht über Gender und all die anderen Orchideen-Diskussionen unterhalten. Der arme Thiersee ist ja im Augenblick großen Angriffen ausgesetzt. Ein völlig harmloser Mann, der sich immer redlich bemüht hat. Nicht immer aufregend, oftmals ein bisschen langweilig. Aber der, weiß Gott, nicht jemand ist, der Frauenverächter ist oder an dieser Stelle. Der wird jetzt bekriegt zum Frauentag. Wären sozusagen ganz reale Dinge. Das heißt, die Gleichstellung, wenn es um die materielle Seite des Lebens geht, die ist nach wie vor in weiter Ferne. Und wenn wir in Thüringen sehen, in Deutschland, sind die Unterschiede immer noch krass. Und interessant ist, dass gerade mit der Pandemie die systemrelevanten Berufe von Frauen ausgeübt werden, aber schlecht bezahlt werden. Also da gibt es viel zu tun neben diesen ganzen anderen Diskussionen.
Und letztendlich müssen Männer auch Macht abgeben. Das ist im Grunde die Kernfrage.
Sie werden es nicht abgeben, da sind nur wenige, die sagen, mal sagen, okay, das ist ungerecht und ich finde mich selbst nicht wohl, das ist unanständig, was wir machen. Das muss durchgesetzt werden, das muss auch per Gesetz durchgesetzt werden, das muss mit Quoten durchgesetzt werden, das ist alles drumherum Gerede ist schön, das ist jetzt, sage ich mal, auch schmückend am 8. März. Es gibt ja auch Feministinnen, die sagen, 8. März wieder abschaffen, das sei nun eine Alibi-Veranstaltung. Nein, wenigstens einmal im Jahr wird ja darüber geredet, werden die Statistiken bemüht, wenn wir das abschaffen, gibt es das gar nicht, die Diskussion. Also insofern Druck an dieser Stelle. Natürlich ist in der Gesellschaft eine Situation in der DDR gewesen, dass man einfach die Arbeitskräfte brauchte, da war es vollkommen egal. Und dann hat man natürlich Frauenförderpläne aufgestellt, Frauen konnten studieren. Es war zum Teil bitter schwer. Ich kenne das. Mein Vater war Direktor eines großen Unternehmens, dass die Männer sich beschwerten. Wie kommt die Frau dazu zu studieren, während der Herrscher der Welt sozusagen unstudiert bleibt? Das waren schon Konflikte in dieser Größenordnung damals so. Aber das ist alles heute weg. Und ich glaube, an dieser Stelle muss die Gesellschaft sich öffnen, mehr Druck machen und tatsächlich auch honorieren, dass die Frauen viel mehr tun in dieser Gesellschaft, auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Der Erfurter Feldversuch. Wir stehen wieder im Mittelpunkt. Wir sind der Nabel der Einkaufswelt.
Corona noch als zweites nehmen. Gut, wir gehen nach Corona-Land wieder.
Achso, wir können auch erst über die Masken reden, aber das ist ja sowas von unangenehm. Den wollen wir den Maskenskandal vorziehen?
Ach, das ist egal. Das ist ja auch letztlich Corona. Also die zwei Abgeordneten. Ja. Und es werden höchstwahrscheinlich nicht nur zwei sein. Also wir müssen ja gestärkt durchs Leben und unsere Erfahrung sagen, da gibt es noch eine ganze Reihe. Da sind ja auch noch zwei, die für Aserbaidschan Werbung gemacht haben, Honorare kassiert haben. Also Sie können jetzt, wollen Sie Erfurt zuerst oder wollen Sie?
Nee, Erfurt nicht zuerst. Also ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Skandal an. Das ist ja, also wer schamlos ist, wer noch ein bisschen Würde hat im Leib und wer noch ein Gespür hat, der hätte das doch niemals gemacht. Was sind das für Leute? Ist meine Empörung jetzt gespielt oder kann man sich da wirklich drüber empören?
Ja, empören, man kann sich an so einer Stelle empören. Die Leute machen das ja auch gerne. Ich meine, das lenkt ein bisschen davon ab, dass die meisten Menschen versuchen, in irgendeiner Art und Weise, wenn es auf der Steuererklärung ist, den Staat zu behumsen und etwas in der Tasche zu behalten. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist wirklich, dass zwei es übertrieben haben. Obwohl sie, ich vermute mal, wenn man mit ihnen diskutiert, sagen die, ja, was haben wir denn gemacht? Wir haben gemacht, was wir immer machen. Ja. Das heißt also, da gibt es sehr, sehr viele Fäden, die aus den Parlamenten in die Wirtschaft, in Kanzleien, in andere Dinge führen. Und in Deutschland ist das auch durch den Druck der CDU viele Jahre lang auch so konserviert worden. Das ist ein Stück alte Bundesrepublik 50er, 60er Jahre. Während in Amerika und anderen Ländern Lobbyregister längst existieren, dass man auch genau hinschaut, was Abgeordnete verdienen, wie sie verdienen. Das heißt nicht, dass sie nicht Millionäre oder Milliardäre sind wie Trump. Aber da versucht man doch irgendwie zumindest dem Gedanken nachzukommen, dass das die Geschäfte der Leute auch was mit ihrer Politik zu haben können und dass man da genau aufpassen muss. Das ist jetzt mal aufgefallen in einer besonders kritischen Situation, wo es natürlich viel um Ethik geht, viel um Moral geht. Und dass die eins dran bekommen haben, ist völlig richtig. Aber es zeigt ja auch, ihre Pensionsansprüche sind ihnen trotzdem wichtiger als ihre ganzen politischen Freunde. Sie wollen bis zuletzt dranbleiben. Also insofern ein gutes Zeichen. Vielleicht muss man denen sogar dankbar sein bei der ganzen Geschichte Lobbyregister in Deutschland. Da hat ja die CDU immer gebremst, ausgebremst das Ganze, dass dann im Parlament das Ganze auch noch ein bisschen heißer diskutiert wird und auch Deutschland endlich mal auch ein Gesetz bekommt an dieser Stelle, das solche Dinge transparent macht. Und dann werden sie Angst haben, das zu machen.
Und vielleicht auch strafbar. Sie sagen, es muss sich auswirken, sie müssen die Leute spüren. Das heißt, die CDU-Abgeordneten müssen natürlich das ihr Mandat verlieren, die müssen darauf verzichten und auch Strafzahlungen leisten und das Lobbyregister muss Standard sein.
Es wird höchstwahrscheinlich eher auf der moralischen Ebene das Ganze ablaufen. Die können Provision bekommen. Natürlich in Größenordnung von 100.000 ist das schon bemerkenswert, dass man das als selbstverständlich empfindet an dieser Stelle. Viele Menschen, die sie gewählt haben, werden sagen, da sind Summen, von denen kann ich ja nicht mal träumen. Also an dieser Stelle, ich glaube, strafrechtlich wird da nicht ohne weiteres. Bei dem CSU-Abgeordneten ist man im Gespräch, ob er sozusagen sich hat schmieren lassen. Das muss man sich nochmal genau anschauen. Das ist jetzt eine Form von Vorverurteilung. Da müssen Gerichte hinschauen. Aber es geht ja grundsätzlich um das Selbstverständnis dieser Leute. Und das sind ja nicht die in der FDP, überall. Es gibt ja über die viele Jahre Leute, die sagen, ja, das ist halt so, Geschäfte gehören mit dazu, wir wollen da auch Unternehmer haben. Dass da aber viel Lobbyismus betrieben wird, dass dazu in die eigene Tasche gearbeitet wird, das werden nicht nur die einzigen zwei Fälle sein. Insofern sage ich jetzt mal, aufpassen, vielleicht haben wir sogar die Chance, mit diesen zwei Beispielen, sagen wir mal, etwas mehr zu bekommen, wenn es um die gesetzliche Regelung an dieser Stelle geht. Insofern müssen wir ihnen dann vielleicht sogar noch dankbar sein.
In meinem Umfeld, die über 70-Jährigen, die haben jetzt alle Impftermine. Das, also die Eltern und die Bekannten, die über 70 sind, lassen sie jetzt mit AstraZeneca impfen. Sie auch, Herr Lochtom?
Na, ich bin ja nicht 70,
meine. Nee, aber würden Sie sich, also wenn Sie dran sind.
Die unter 65-Jährigen sind alle relevant, die werden geimpft und die über 70-Jährigen werden geimpft, weil sie das Alter haben. Ich bin gerade dazwischen, also insofern, ja. Ich schaue mir das alles an mit Vorsicht und Interesse. Aber ich, sage ich mal, bin nicht beunruhigt. Ich fand es erstmal schön, dass plötzlich am Freitag, glaube ich, es wie ein Lauffeuer durch Telefonate, durch Gespräche ging, dass es gibt Termine und viele Leute um mich herum tatsächlich auch sich einen Termin gemacht haben. Es gibt einige, die Bedenken hatten, naja, AstraZeneca, ist das nicht dieses Mittel, was ein bisschen, sage ich mal, fragwürdig ist. Also da, weil wir heute die DDR so schön dran hatten, ich kann mich gut erinnern, in der DDR, wenn sie uns gefragt hätten, wollen sie lieber mit einem Präparat, das schwedisch oder britisch ist, geimpft werden, oder wollen sie mit einem Präparat aus Russland geimpft werden? Sie müssen dafür barfuß nach Berlin laufen. Da wäre die Schlange aus Erfurt und Weimar dorthin sehr, sehr lang. Alle wären barfuß. Das heißt also, es ist ein Wohlstands- und Sattheitsproblem, dass man sagt, ja, eventuell würde ich vielleicht dieses Mittel nicht nehmen. Es ist sicherlich nicht anders als die anderen, da gibt es natürlich Abstufungen, aber im Großen und Ganzen, ich würde es sofort machen und würde es Ihnen empfehlen, auch sofort zu machen. Ich glaube, unser Herr Rucker hat ja schon
damit impfen lassen. Der hat allerdings erzählt, dass er gehört hat von Leuten, die gesagt haben, wir warten auf Sputnik.
Ja, gibt's auch. Naja, mit Sputnik ist das so eine Sache. Ich meine, ich hoffe ja, am Ende ist es nicht hoffentlich nicht Novichok, was man da noch vermittelt bekommt. Nein, also mit dem russischen, also erstens gab es natürlich Diskussionen, weil die Zulassungsart eine typisch russische war, die internationalen Standards nicht entsprochen hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, den Russen müsste man eigentlich verbieten, was auszuführen, wenn sie sich anschauen, wie wenig Leute dort geimpft sind und wie dort Corona auf dem Lande grassiert, was statistisch gar nicht erfasst wird. Ja, die Leute werden nicht als Corona-Tote gezählt, im Gegensatz zum Deutschen. Also insofern sage ich jetzt mal, dürfte man eigentlich keine einzige Ampulle aus Russland ausfahren, weil sie haben eine völlige Mangelanteil. Insofern sage ich jetzt mal, Sputnik, das ist ein politischer Einsatz im Augenblick auf dem Balkan, in anderen Gegenden, und auch die Chinesen machen das gern, um Politik und Propaganda damit zu machen. Und da sollten wir nicht unbedingt drauf reinspringen.
So, jetzt gibt's ausreichend Schnelltests. Der Discounter haut die raus wie der Bäcker die warme Semmel.
Die waren ja ausverkauft gegen 10, ja.
Ach, echt, ja?
Ja, es ging schnell weg. Ich meine, das ist ja okay. Es gibt ja immer Leute, die schnell sind, wenn es irgendetwas gibt. Insofern sage ich mal, sehr vernünftig, und dass die Discounter ihre Chance sehen, auch Werbung für sich zu machen und auch das schnell zu organisieren, ist richtig. Deutschland tut sich wieder schwerfällig, weil wir eine schwerfällige Bürokratie haben. Wir haben ja in der DDR gedacht, dass wir eine schwerfällige Bürokratie haben. Die Kombination aus Ost und West und das, was wir heute haben, ist natürlich noch eine leckere Sache, ich sage mal, in jeder Hinsicht. Ich glaube, das geht zu langsam. Die Ankündigungen sind tatsächlich zu vollmündig und Deutschland muss zusehen, dass man sich nicht lächerlich macht, dass man als Land, das eigentlich berühmt ist dafür, dass es Dinge organisieren kann. Im Augenblick diese Kakophonie, die ist nicht gut, muss ich wirklich sagen. Auf der anderen Seite, Tests, ich weiß nicht, ob Sie heute die Zahlen, die aktuellen gesehen haben, ich habe sie mir angeschaut, also Erfurt geht wieder hoch, richtig. In Thüringen insgesamt nach wie vor Spitze deutschlandweit seit Januar. Das ist nicht gut für uns, also da sollten wir uns sehr zurückhalten. Und wenn wir mehr testen, was wir tun sollten, wird es noch mehr werden, weil natürlich die Dunkelziffer dann etwas erhellt wird.
Wir haben zwei wichtige Wahlen am Sonntag.
Ja, wir müssen jetzt noch Erfurt mitnehmen mit unserem kleinen Experiment, was wir hier planen.
Das ist ja auch eine Art Wahl. Da muss ja erstmal Thüringen zustimmen. Das, also wenn es so läuft, wie der Oberbürgermeister oder Teil der Stadtverwaltung wollen, dann werden wir ein Einkaufsparadies-Experiment.
Naja, da sind wir noch weit davon entfernt. Also ich glaube, das ist jetzt mal ein Versuch, sich auch ins Gespräch zu bringen. Ich bin ja immer dafür kreative Lösungen, das muss man sich auch ansehen. Ich finde, wenn ich aber vergleiche, ich sage mal, seinerzeit hat Jena als erstes die Maskenpflicht eingeführt in Deutschland und hat damit sehr gut gelegen und richtig gelegen. Das fand ich eine gute Initiative, dass man lokal sagt, okay, wir warten jetzt nicht, bis die anderen sich entschließen, wir versuchen zu improvisieren. Das ist eine Improvisation in eine andere Richtung. Vor allem die Händler wird es freuen, dass endlich mal Belegung ist, aber es führt natürlich letztlich zu nichts anderem, als dass Leute auch in Erfurt in die Stadt strömen. Wie groß dieser Andrang sein wird, das muss man sich anschauen. Ich glaube, ein Großteil der Leute, die wir sonst immer so auf dem Anger gesehen haben, kam natürlich nicht aus Erfurt. Aber es wird natürlich einfach zu mehr Bewegung, zu mehr Verdichtung. Und das in einem Land, das Spitzenreiter in Deutschland ist, wenn es um negative Zahlen geht, und das in einer Stadt, die weit weg davon entfernt ist, wie manche Städte in Rheinland-Pfalz oder in an der Küste, wie Rostock oder ähnlich, oder Tübingen, dass die sozusagen die Zahlen bei uns nicht gut sind, nicht wirklich.
Ja. Die Idee ist ja, die Erfurterinnen und Erfurter, dass die einen Test bekommen und dann so ein Bändchen, also es gilt ja nur für die Leute, die in Erfurt wohnen, ist trotzdem eine Gefahr.
Das sind ja immerhin 200.000, die wir hier wohnen.
Ja. Also trotzdem eine Gefahr, wenn dann die Tests dann positiv ausfallen, dann ist es echt negativ, ne?
Ja, selbstverständlich, da wirst du auch registriert. Das ist natürlich ein sozusagen Versuch. Auf diese Art und Weise finde ich erstmal, das ist der eigentliche reizvolle Punkt, zu sagen, wir locken sie an, wir testen sie und diejenigen, die Mutanten sind, die sortieren wir aus auf diese Art und Weise. Denn wenn sie zu Hause selbst testen, ob sie sich nur wirklich so verhalten, wie es die Vorschrift will, dass sie sich melden und beim Gesundheitsamt, das wage ich nur zu bezweifeln, dass es viele machen. Obwohl die Angst bei Eltern da ist, natürlich schwer zu erkranken und das auf diese Art und Weise schon so ein Druck ist. Aber diese andere neue Variante, dass man sagt, du gehst in die Stadt, aber lässt dich testen, wir schauen mal, was du hast, ist natürlich eine Möglichkeit, das Ganze sozusagen zu erfassen, zu schauen, wie groß die Dunkelziffer ist. Aber letztlich führt es dazu, dass wieder viele Leute sich in Bewegung setzen, zueinander kommen und die Verbreitung stattfindet.
Wenn ich mir das Wappen von Rheinland-Pfalz anschaue, dann sehe ich das Erfurter Rad und den Gera Löwen, aber das ist wahrscheinlich nur meine Sicht. Und wenn ich mir das Wappen von Baden-Württemberg anschaue, dann sehe ich Gelb und Schwarz. Am 14. März wird in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gewählt. Baden-Württemberg ist ja, das ist ja ein spezielles Land, Schwarz-Grün, Grün-Schwarz. Und also was wird das? Was ist das für ein Land? Schwer zu verstehen, oder?
Naja, ich glaube, der Kretschmer, wenn man den sieht und reden hört, ein bisschen väterlich der ganze Auftritt, manchmal fast schon ein bisschen dattrig, das haben sie schon bei der zweiten Wahl, seiner Wiederwahl schon im Wahlkampf gemacht, dass der sozusagen aufs alten Teil gehört. Derjenige, der diesen Wahlkampf betrieben hat, ist einer von den zwei Abgeordneten, die sie jetzt sozusagen aus der Fraktion verabschiedet haben und der kassiert hat die 250.000. Das heißt also, so schnell kann es gehen, die Älteren bleiben, die Jüngeren müssen ausscheiden. Ich habe das Gefühl, es ist eine spezielle Melange in Baden-Württemberg an Menschen. Wir wissen ja auch, dass diese ganzen Anti-Corona-Bewegungen sehr stark von dort geprägt sind. Trotzdem, der Kretschmer hält sich gut und brauchte kein zweites Fukushima, um, sage ich mal, im Augenblick auch ganz gut dazustehen. Zumal die CDU natürlich mit diesen Raffgier-Fällen auch natürlich angeschlagen ist im Augenblick. Also insofern, sage ich mal, ich glaube, in Baden-Württemberg hat er gute Chancen, sich sogar die Partner auszusuchen. Rheinland-Pfalz werden wir sehen. Malu Dreyer hat aufgeruht, es sah am Anfang nicht so gut aus. Für uns insgesamt ist die Frage, schauen Sie mal die Umfragen in Thüringen an, die letzte Woche erschienen sind, wo man sich darüber unterhält. Und Ramelow hat eine vor die Nase bekommen, das war zu erwarten nach den Eskapaden, die da zwischendurch stattgefunden haben. Aber dass eine Partei, die noch Spätsommer gesagt hat, es gibt gar keine zweite Welle, es sterben die Leute gar nicht an Corona. Und Thüringen ist deutschlandweit nach Sachsen das Land, wo die meisten sterben, muss man ganz klar sagen. Dass so eine Partei Zulauf bekommt, das zeigt einfach den Zustand eines Teils unserer Wähler hier. Und für mich die alte Frage beantwortet, sind die Deutschen nach den Ereignissen über 75 Jahren, dem Dritten Reich, dem mörderischen Krieg, den sie entfacht haben, sind sie potenziell Nazis oder nicht? Und ich würde mal sagen, ein Teil der Leute hier in Thüringen sind potenziell Nazis.
Zweitstärkste Kraft, das ist also, ich hoffe, es sind Umfragen, die sich...
Das ist noch wichtiger, ich meine, weil die politisch die andere Seite zersplittert ist, aber ein Viertel der Bevölkerung sagt in der Situation, wo die Leute sterben, auf den Intensivstationen. Das interessiert mich nicht. Ja, das ist ein sehr brutales Weltbild, was da vermittelt wird und die Zahl noch steigt. Und insofern sage ich mal, ja, ein Teil der Deutschen sind nicht nur infiziert, sondern sie sind potenziell dazu bereit.
Abschließend noch, der Gipfel mit Merkel ist da ist von der 35...
Der ist weit weg.
Der ist sehr weit weg. Da reden wir vielleicht nächste Woche drüber, weil es ändert sich ja, die Welt dreht sich ja und ändert sich wöchentlich, könnte man sagen.
Naja, ich sage jetzt mal diese, dass man die wieder beknetet hat. Sie ist eine strenge Frau und eigentlich hat sie recht. Das hat ja schon Herr Ramelow im Spätherbst dann irgendwann mal erkannt und auch bekannt zerknirscht, dass sie recht hatte und nicht die Ministerpräsidentin. Nur, da sind Wahlkämpfe dieses Jahr. Wir brauchen uns über dieses Jahr gar keine Gedanken machen. Ständig ist irgendwo Wahlkampf. Und insofern, sage ich mal, sind die Auseinandersetzungen zwischen SPD, CDU, was der SPD nichts bringt, weil wenn sie sich absetzt, sie hat ja die ganze Politik mitgemacht. Und ich glaube, es bringt auch nichts letztlich unterm Strich, sich von der Merkel abzusetzen. Das ist das Gefährliche für viele dieser Politiker. Ich glaube, sie läuft eigentlich eine relativ klare Linie, während die anderen versuchen mit Öffnung, mit ein bisschen Zuckerbrot, mit einem Bonbonchen für die eigene Bevölkerung irgendwie aus dieser langen frustrierenden Zeit herauszukommen. Und das ist nicht gut, für Thüringen gar nicht gut.
Ich hoffe, wir kommen aus dieser frustrierenden Zeit raus, dass sich der Frust legt. Wir akzeptieren, dass wir in einer endemischen Lage sind, die Impfungen greifen und wir auch mal irgendwann wieder ein anderes Thema haben. Das wäre zu hoffen, ne?
Naja, das ist jetzt Hoffnung. Wir haben heute in Erfurt 91 ist der Inzidenzwert. Das heißt, nächste Woche wird er über 100 sein. Dann fragen wir uns natürlich, was sollen da für Öffnungen stattfinden? Warum, wieso? Wie kommt jemand auf die Idee, Experimente zu machen, wenn es über 100 ist?
Herr Lochthofen, uns bleibt das Thema erhalten und ich hoffe, Sie bleiben uns erhalten und wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit.
Auch wenn wir keine Impfung kriegen, noch nicht.
Danke, Herr Lochthofen. Tschüss.
Alles klar, tschüss. Schönen Gruß an unsere Zuhörer.